Herzlich willkommen bei Neuhorizonte TV. Heute freue ich mich, den Gerald Hüther, den Hirnforscher Gerald Hüther, hier erneut im Studio zu haben nach anderthalb Jahren. Und wir werden uns einlassen auf ein Gespräch über ein Thema, wenn Sie das in Google eingeben, 5,3 Millionen Treffer, nämlich Demenz. Seien Sie gespannt auf dieses Gespräch mit Gerald Hüther. Es ist fast anderthalb Jahre her, dass du hier warst.
Ja.
Und wir gerungen haben, ja, Selbstbewusstsein und Co-Kreativität haben wir es damals genannt. So im Zentrum stand dieses, ja, was sind überhaupt Bedingungen für Co-Kreativität? Ne, da ist das Selbstbewusstsein und vor allen Dingen, dass man sich selbst als Subjekt sieht und nicht als Objekt. So ungefähr in
und dass man andere möglichst nicht zum Objekt genau macht.
Ja. Ja, in dem Moment, wo ich Subjekt bin, habe ich auch ja nicht mehr die Notwendigkeit, ja, jemanden zum Objekt zu machen. Aber wir sind heute zusammengekommen, weil du ein Buch geschrieben hast. Ich halte es einfach auch mal in der Kamera. Du hast es mir halt als PDF vorher geschickt. Raus aus der Demenzfalle. Und zwar, wie es gelingen kann, die Selbstheilungskräfte des Gehirns rechtzeitig zu aktivieren. Das heißt, du sprichst ja eh immer von Neuroplastizität des Gehirns. Und in diesem Buch kommt klar zum Ausdruck, Leute, wir haben uns die letzten Jahrzehnte völlig geirrt, was die Regenerationsfähigkeit des Gehirns angeht. Und da gibt es, glaube ich, eine Studie, die du als sozusagen fundamental mit rausgestrichen hast.
Ja, es kann ja immer mal passieren, dass man sich in der Wissenschaft auch irrt.
Ja.
Wäre auch nicht das erste Mal gewesen. Aber es war schon so, dass wir im letzten Jahrhundert eine etwas sonderbare Vorstellung vom Leben hatten. Mhm. Also ich nenne das immer gerne deterministisch. Mhm. Das heißt, wir haben uns selbst eingeredet, dass wenn es dann einmal so ist, man auch nichts mehr dran ändern könne.
So mit dem Uhrwerk,
dass das, der erste Bewegung. Wir haben gedacht, das seien genetische Programme, die den Menschen da so zusammenbauen. Und,
ja,
und wenn die nicht so richtig sind, dann wird es halt nichts. Und wenn er dann fertig zusammengebaut ist, dann haben wir gedacht, muss man damit auskommen. Und aus diesen Vorstellungen, die sind ja schon ein bisschen mechanistisch. Also so ja, fast wie so ein Baumeister, der jetzt das zusammenbaut, das
oder
Gerät.
Der Urmeister, ne? Glaube ich, der Ur.
Ja. Und auch wie die Maschinen.
Erste Bewegung.
Man läuft ja ständig Gefahr, dass man sich mit dem verwechselt, mit dem man sich so intensiv beschäftigt. Also ja, im Augenblick sind das die digitalen Geräte, aber damals waren es eben doch diese
Maschinen.
Eher Kraftmaschinen. Und daraus ist diese Vorstellung entstanden, dass das Gehirn sich einmal so entwickelt, wie gesagt, von den genetischen Programmen gesteuert und dann hat man es, irgendwann war es fertig und dann musste man mit dem Ding auskommen. So. Und dann das Einzige, was da noch vorstellbar war, Abnutzung und Zerfall. Mhm. Und das stimmt ja auch, das ist ja, wenn man dann älter wird, unvermeidbar, dass dann auch mal Gefäße sich verschließen oder dass dann auch bestimmte Stoffwechselprozesse nicht mehr so laufen. Also die Degeneration ist schon richtig, was man vergessen hatte, war eben bei diesen Konzepten, dass es eben auch immer wieder, wir nennen das neuroplastische Prozesse gibt, mit deren Hilfe dann auch etwas, was kaputt gegangen ist, wieder aufgefangen werden kann, wieder repariert werden kann. Das ist übrigens nicht nur so, dass das mit dem Hirn so geht, sondern inzwischen haben das auch die Mediziner gemerkt, zum Beispiel, was wir so gerne immer noch als Abnutzung des Kniegelenks bezeichnen oder des Hüftgelenks.
Auch da
ist eben auch nicht so, dass man da sagen kann, das hat sich abgenutzt, sondern das sind die degenerativen Prozesse stärker geworden. Und wenn man dann durch geeignete Methoden Möglichkeiten findet, das Regenerationsvermögen wieder zu stärken, sodass da wieder ein bisschen Knorpel wächst und dann auch wieder sich, ja, und dann kann sich auch so ein Gelenk wieder erholen. Aber das kann man natürlich erst denken und in Angriff nehmen und voranbringen, wenn man sich von der alten Vorstellung verabschiedet hat, dass das Knie so ein Ding ist, was das sich einfach nur abnutzen kann. Und dann bleibt einem auch nichts anderes übrig, als dass man es rausoperiert und ein neues einsetzt.
Der Eckart von Hirschhausen hat ihn, habe ich zufällig neulich gesehen. ich hatte da auch vorher schon von gehört, dass man tatsächlich Studien gemacht hat, wo man das Knie nur aufgeschnitten hat, also eine Operationsnarbe dann entstanden ist, aber man hat definitiv nichts gemacht. Und Langzeitbeobachtung, das Knie war in Ordnung. Das heißt, ja, ja, das da hat der schon, Körper offensichtlich Selbstheilungskräfte aktiviert, die eine Beschwerdefreiheit
machen. Und das macht dann etwas deutlich, was also wir im Augenblick noch gar nicht richtig verstehen. Mhm. Nämlich, dass wenn man seine Aufmerksamkeit auf einen Zerfallsprozess richtet, dass der dann auch immer schlimmer wird. Ja. Also wir wissen das von Tinnitus. Also das geht ja immer mal, dass da in der Cochlea irgendwas kaputt geht.
Ja.
Und dann hat man so ein Pfeifen im Kopf und nach 10 Minuten hat das Hirn das repariert und hat das irgendwie ausgeglichen, ist es wieder weg. Aber es geht nicht wieder weg, wenn man anfängt, Panik zu kriegen und nur noch auf das Pfeifen hört. Und die Leute, denen das passiert, die können da auch nicht so richtig was dazu. Das ist ja auch laut.
Ja.
Und dann kriegen die aber auch Angst, dass sie irgendwas Furchtbares haben. Und da geht die Aufmerksamkeit immer weiter dahin und das wird immer schlimmer. Also es sind ja manche schon wegen Tinnitus aus dem Fenster gesprungen.
Mhm.
Und wenn es denn gelänge, dass man diese Aufmerksamkeit woanders hinrichtet und nicht mehr sich darauf konzentriert, wie das jetzt immer schlimmer wird, dann wird es auch auf einmal wieder besser. Und das heißt, im Grunde genommen hat der Körper offenbar Selbstheilungskräfte. Der könnte das schon reparieren, aber das gelingt ihm nicht, wenn man so wie der Hase auf den Fuchs starrt und Angst hat, dass es jetzt immer schlimmer wird.
Ich habe fast das Gefühl, dass da Hypnosen wirken. Ja, also
das sagen die auch.
Hat hypnotischen Charakter, wenn ein Arzt dir eine Diagnose um die Ohren haut, wo so ein Rattenschwanz an möglichen Komplikationen und möglichen finalen Szenarien dran ist, dass das wie eine Hypnose ist für die Leute, wenn sie dem glauben.
Na, es ist schwieriger, weil es ist nicht so, dass der Arzt dich hypnotisiert, sondern du hypnotisierst dich selbst.
Das, also und er ist das
Hilfsmittel. In dem Augenblick, wo du dran glaubst, wird es
dann auch
eine schöne Hypnose. Und die richtigen Hypnotiseure wissen das. Also die hypnotisieren dich nicht selber, sondern die erreichen einen Zustand, wo du dich selbst in das hineinsteigerst, was der gerne möchte. Und dann bist du in der Hypnose drin. Und das machen wir ständig. Also das ist ja nichts Besonderes, sondern ich glaube, dass wir uns ständig in einer Welt bewegen, wo wir mit unserer Vorstellungskraft uns irgendwas denken. Und dann machen wir häufig sogar auch noch genau das, was zu dieser Vorstellung passt. Und das bleibt uns auch gar nichts anderes übrig als Menschen, weil wir haben ja keine angeborenen Verhaltensprogramme mehr. Das heißt, wir müssen ständig irgendwas suchen, wie wir uns in der Welt zurechtfinden und müssen irgendwelche Annahmen machen. Und, und indem wir die dann weiter verfolgen, das nennen wir dann unsere Vorstellungen, wie es werden soll und worauf es ankommt. Und indem wir die verfolgen, machen wir es dann auch so, wie wir es angenommen haben. Aber dann heißt es nicht, dass wir die Welt gestaltet haben, sondern unsere Vorstellung haben uns gestaltet.
Das Spannende ist, ich liebe andere Sprachen. Ja, ich habe ja durch Theologie schon immer auch Griechisch und solche Sachen mitgemacht. Aber das Spanische bringt es auf den Punkt. Und zwar crear, kennst du? Erschaffen. Und creer heißt glauben. Und also man merkt schon, gleiche Wurzel. Und im Creo kommen sie zusammen. In der ersten Person, Singular Präsens, heißt es, ich glaube und ich erschaffe. Mhm. Das heißt, die Weisheit, dass wir das erschaffen, woran wir glauben, ist in der Sprache, also in der spanischen Sprache, auf den Punkt gebracht.
Ja, das kann sogar sein, dass da im Augenblick ganz interessante Entwicklungen in Gang kommen. Ich arbeite mit einem ganz wunderbaren Quantenphysiker zusammen aus Dresden. Und Herr Lu heißt er. Und der sagt, es gibt neben dem, was der Aristoteles schon als Dogma aufgestellt hat, der hat damals gesagt, entweder es existiert oder es existiert nicht.
Ja.
Und was Drittes gibt es nicht.
Aber die Fuzzy Logic.
Ja, und dann gibt es aber jetzt zusammen etwas in der Physik, dass die sagen, hallo, das stimmt gar nicht. Es gibt auch noch etwas Drittes, das nennen sie imaginärwertige Welten.
Okay.
Und der hat mir das an einem Beispiel relativ gut beschrieben, wenn du jetzt so einen Stahlstab nimmst, der biegsam ist, und du übst einen Druck aus, dann wird sich dieser Stahlstab in einer vorbestimmten Weise
verbiegen,
ausbeulen. Und das kannst du vorher berechnen. Das heißt, wie der sich verbiegt, ist vorher schon drin. Das heißt, das ist nicht da, das ist ein gerader Stab und trotzdem besitzt er in sich schon die Voraussetzungen dafür, um das zu werden,
okay,
was dann aus ihm wird. Und bei uns Menschen ist das, was da äquivalent wäre zu dem, was aus dem Stahl werden kann,
ja, ja,
das wären das, was wir aus unseren Vorstellungen rausholen. Und das, ja, wenn das stimmt, würde das heißen, die Welt, in der wir leben, ist eine Welt, die wir nach unseren Vorstellungen gestaltet haben.
Ja.
Und deshalb wird das so interessant zu fragen, was machen wir eigentlich mit unseren Vorstellungen? Woher kriegen wir die?
Ja.
Müssen wir das alles glauben, was uns von anderen Leuten eingeredet werden? Und sind, ja, wir überhaupt Gestalter unseres eigenen Lebens, wenn wir unser Leben nach Vorstellungen gestalten, die wir gar nicht selbst entwickelt haben, sondern die wir jetzt nur abgekupfert haben oder die
übernommen,
uns andere Leute eingeredet haben.
Der Heinz Ehr hat das auf den Punkt gebracht, glauben Sie nicht alles, was Sie denken.
Ja? Ja,
ja. Oder glauben Sie ja nicht was, alles, was Sie denken.
Es ist aber eben extrem schwer, sich innerhalb, ja, einer Welt, jetzt kommen wir zu der Demenz, wo, ja, jeder glaubt, es scheint ja auch auf den ersten Blick ganz logisch, wenn das Hirn degeneriert,
Dann
werden die Leute immer älter, dann hat man immer mehr solche Degenerationen, mhm, und dann ist klar, dass auch immer mehr Leute eine Demenz kriegen.
So, ja.
Und dann ist
das war die Vorstellung.
Sozusagen die alte Vorstellung, ja, hieß dann, wenn das sozusagen, wenn es diese Plaques gibt und diese Ablagerungen und dann auch noch die Nervenzellen absterben und die, ja, Fortsätze weg sind, ist ja klar, dann geht nichts mehr und dann hat man eben, wenn die Ausfälle groß genug werden, dann entsprechende funktionelle Ausfälle, also, mhm, Gedächtnisverlust und was nicht alles, in manchen Regionen stärker und
bei Zugriff auf das Langzeitgedächtnis,
Kurzzeitgedächtnis.
So.
Ja. Und das haben wir alle geglaubt. Und deshalb, ja, hat sich dann auch die ganze Demenzforschung und die Medizin und die Pharmaindustrie, die haben sich alle auf den Weg gemacht und wollten was finden, was die Abbauprozesse im Hirn verhindert.
Mhm.
Also,
mhm,
ein schönes Medikament, was den Abbau verhindert.
Mhm.
Und das ist bisher ja nicht so sehr erfolgreich gewesen.
Mhm.
Und dann ist im Jahr 2000 eine Studie erschienen, Nonnenstudie heißt die.
Ja.
Findet man auch im Internet. Der Herr Snowden, der das gemacht hat, das ist nicht der
Edward. Nicht der Snowden, andere. David Snowden.
Das war ein Epidemiologe, der hat an über 400 Nonnen in den USA, die alle schon ziemlich alt waren, also, mhm, 75 aufwärts,
mhm,
jedes Jahr einen Demenztest gemacht, wie man den so lege artis macht, und,
ja,
hat festgestellt, was er vorher schon geahnt hatte, weil das war der Grund, weshalb er das dann so systematisch mal versucht hat zu untersuchen. Die Nonnen kriegten immer seltene Demenz.
Mhm.
Er hat auch in diesen großen Untersuchungsreihen,
also im Verhältnis zur
Normalbevölkerung,
ja,
auffällig selten, dass da mal eine dabei ist, die eine Demenz kriegt. Und dann hat er die immer untersucht jedes Jahr und hat festgestellt, ja, es ist extrem selten, dass da eine dement geworden, mhm, ist. Und er hatte aber mit der Äbtissin, die ihm das erlaubt hat, einen Deal gemacht. Und wie er das hingekriegt hat, weiß ich nicht. Aber die, ja, hat ihm erlaubt, wenn sie dann gestorben waren, durfte er
das Gehirn
einen Schnitt. Ja. Und dann durfte er das Gehirn untersuchen. Und, ja, das ist ja die einzige Methode, wie man dann wirklich zweifelsfrei zeigen kann, wie weit diese Degenerationen gegangen sind.
Mittlerweile mit MRT, man muss ja nicht unbedingt jetzt
hier. Ja,
oder
aber so ja, eindeutig wie mit, mhm, einem histologischen Schnitt kriegt man es auch mit dem MRT nicht hin.
Ah, okay.
Und der hat diese Schnitte gemacht und hat festgestellt, die haben ein genauso, im Durchschnitt genauso degeneriertes Hirn wie wir alle draußen.
Wie Alois Alzheimer das damals
beschrieben hat. Da waren welche dabei, die hatten, mhm, ein Hirn, das sah aus wie das, was Alois Alzheimer damals beschrieben hat.
Ja.
Das passte ja nun nicht. Die hatten aber keine Demenz. Das heißt, es
kann einem offenbar
das Hirn wegschrumpeln, aber man kriegt dann nicht notwendigerweise auch eine Demenz. Jedenfalls nicht dann, wenn man wie eine Nonne lebt.
Mhm. Und
das hat mich dann schon interessiert. Also,
ja,
erstens hat es mich interessiert, was könnte denn das sein, was die Nonnen, obwohl deren Hirn genauso, mhm, wegschrumpelt wie unseres,
ja,
was wäre denn denkbar, dass die Nonnen in die Lage versetzt, dass in ihrem Hirn etwas stattfindet?
Ja.
Das gibt ja keine andere Antwort darauf, außer dass man sagt, okay, wenn es denn wegschrumpelt, könnte es ja sein, dass es wieder neu aufgebaut wird. Regeneration,
ja,
neuroplastisches Potenzial. Und da muss man sagen, das war im letzten Jahrhundert nicht denkbar, weil dann hat man ja nicht daran geglaubt, hast du vorhin schon gesagt,
mhm,
dass das Erwachsenehirn noch umbaufähig,
mhm,
ist. Inzwischen wissen wir, das ist bis ins hohe Alter umbaubar. Und da können sogar neue Nervenzellen gebildet werden. Und was wohl überhaupt kein Problem ist, ist dann nochmal Fortsätze machen und neue Kontakte machen.
Ich erinnere mich an einen deiner ersten Vorträge, die ich im Internet 2010, glaube ich, hast du ihn gehalten. Also Anleitung für Gehirnbenutzer, Gelassenheit hilft. Und da hast du was ich häufig schon erzählt habe, die Geschichte, er sagt, bis ins hohe Alter sind wir lernfähig, aber es kommt auf unsere Motivation an. Ne, und dann habe ich das so ein bisschen ausgesucht, dass ein alter 85-jähriger Mann, der kann noch Chinesisch lernen, ne, aber nicht, Chef, wir kriegen jetzt hier den nächsten chinesischen Krankenpfleger oder Altenpfleger, das ist die Motivation nicht. Aber wenn er sich in eine 65-jährige Chinesin verliebt, ja, dann wird er im Nu auch Chinesisch lernen, weil das wie Dünger, also diese Motivation mit dieser Frau zusammen zu sein, wie Dünger auf die Gehirnzellen bzw. die Neuroplastizität wirkt.
Ja, es müsste so weit gehen, dass er auch bereit ist, mit der wieder nach Mittelchina zu gehen, in das kleine Dorf Qingfeng.
Ja.
Und dann weiß aber jeder, ja. Das macht die Sache schon deutlich, dann weiß jeder, wenn der alte Herr aus Leipzig nach Qingfeng geht, nach einem halben Jahr kann der Chinesisch. Was sonst? Ja. Das heißt, es liegt nicht am Hirn, dass der kein Chinesisch lernt, sondern es liegt daran, dass er diese innere Bereitschaft nicht aufbringt. Wir nennen das die emotionale Aufladung, reicht nicht aus. Es muss also etwas sein, was einem richtig unter die Haut geht, wo man sich auch nicht von abbringen lässt, was einen berührt und tiefst auch in Bewegung bringt. Und dann kommt es zur Aktivierung dieser emotionalen Zentren im Hirn und dann kommt es zur Ausschüttung dieser sogenannten neuroplastischen Botenstoffe und die erleichtern diese Umbauprozesse.
Okay.
Mit anderen Worten, aus irgendwelchen Gründen kriegen wir als Normalbürger, wenn wir älter werden, diese Umbauprozesse nicht hin, wahrscheinlich, weil diese neuroplastischen Botenstoffe nicht hinreichend ausgeschüttet werden.
Das heißt, du hast dich vor allem darum gekümmert.
Und deshalb können wir das, was hier weggeschrumpelt ist, nicht an einer anderen Stelle neu aufbauen. Mhm. Und wie sehr diese Aufbauprozesse funktionieren und wie mächtig die sind, das kennen wir aus anderen Krankheitsbildern, beispielsweise einen Schlaganfall. Mhm. Da ist auf der linken Seite der Kortex beispielsweise futsch.
Ja.
Der ist dann auch wirklich hin. Also das ist wie eine Riesennarbe dort. Da ist nichts mehr an Netzwerken, was irgendwie sich eignet, dass man damit was machen könnte. Und dann fällt die Sprache aus, weil das Sprachzentrum auf der Seite sitzt. Und auf der Seite sitzt auch der sensomotorische Kortex. Mhm. Das heißt, für die Bewegung der rechten Hand. Das überkreuzt.
Ja, ja, immer.
Dann kannst du rechts nichts mehr. Rechts, halbseiten gelähmt, sagt man dann. Bein geht nicht mehr, Arm geht nicht mehr, Sprache geht nicht mehr.
Plegie.
Und dann hast du so eine Problematik. Und früher hätte man gesagt, na gut, wenn es mit rechts nicht mehr geht, muss es halt mit links lernen. Mhm. Und in den neuen Reha-Verfahren versuchen die aus Restbeständen, die es auf der anderen noch gesunden Seite gibt, für die Innervation des Armes und des Beines und auch für das Sprachzentrum, das versuchen die wieder aufzubauen. Und das gelingt bisweilen so gut, dass diese Menschen dann am Ende alles wieder können. Aber die lenken das jetzt nicht mehr wie vorher von der Seite, sondern von der. Das ist alles neu entstanden. Sogar Sprechen haben die wieder gelernt, weil es so ein kleines Gebiet gibt im Hirn, was bevor das Sprachzentrum entstanden ist, auch schon da war. Und das haben wir dann später im Leben benutzt, um zu singen. Und deshalb kann man denen helfen, die Sprache wieder zu erlernen und sie auf der rechten durchsingen. Ja,
die singen.
Und weil im Durchschnitt Frauen häufiger singen als Männer, geht das bei Frauen besser.
Ach, guck an.
Die finden die Sprache besser wieder oder die bauen das neu besser wieder auf, weil das Singzentrum noch einigermaßen ausgebildet ist. Bei Männern ist es doch sehr verkümmert. Vor allen Dingen bei denen, die also nie singen.
Ja.
Da zählst du ja nicht so sehr dazu.
Aber der Punkt, den du da an der Sanonnenstudie, ja, vor allen Dingen ja hervorhebst, also wir müssen mit dem Vorurteil, ne, als jetzt mal Zwischenbilanz, Vorurteil, alten Dogma aufräumen, das Gehirn, ne, einmal degeneriert, würde sich nicht wieder regenerieren können.
Scheint nicht
aber
zu stimmen.
Das Wichtige ist ja, was dich interessiert, was sind die Bedingungen? Was sind eigentlich die Bedingungen? Genauso wie kann ich einen Baum, ja, welche Bedingungen muss ein Baum haben, damit er wieder gesundet, nämlich von den Wurzeln her, ja, oder ne, vom ganzen Milieu. Was sind die Bedingungen für Gesundung bzw. Regeneration?
Also das, was man zunächst erstmal so als ganz einfaches Bild nehmen kann, ist, dass sämtliche lebendigen Prozesse immer ein Umbau sind. Also wird was aufgebaut, wird wieder was abgebaut. Ja. So geht das bis ins hohe Alter. Es ist ein bisschen blöd, dass wir das vergessen, aber
7 Millionen Zellen pro Sekunde.
Es wird alle Nasen lang was umgebaut und es wird was abgebaut und was wieder neu aufgebaut. Und das geht im Hirn auch so. Das wäre die erste Botschaft. Das zweite heißt, Abbau geht immer, weil der ist leicht. Mhm. Das folgt dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Mhm. Wenn es nicht mehr zusammengehalten werden kann, zerfliegt es. Und deshalb ist die eigentlich spannende Frage, warum diese Aufbauprozesse nicht gehen. Die sind komplizierter. Also zum Beispiel nach dem Krieg kann man das auch schön sehen. Innerhalb von 10 Jahren kann man alles mögliche, oder Dresden, ne? Innerhalb kürzester Zeit alles
zerstören.
Und ehe das wieder alles aufgebaut wird, das geht eben nicht. Und im Hirn ist es eben genauso. Der Abbau geht immer, aber auch bei den Nonnen, ne? Wie bei uns. Aber Wiederaufbau ist schwierig. Und da kann man sagen, der gelingt nur dann, wenn es der Person, die es betrifft, richtig gut geht. Das wäre jetzt sozusagen das Oberste, was man sagen kann. Jetzt, was heißt das richtig gut gehen?
Oh ja, das ist eine Frage der Definition.
Da würde man jetzt ein bisschen rumgucken müssen, und unter welchen Bedingungen man sieht, dass diese regenerativen Prozesse auch wirklich gut funktionieren. Und dann stellt man schnell fest, das sind Bedingungen, wo jemand ein Leben führt, das ihm gefällt. Wo der Dinge tut, die ihn,
mit ihm übereinstimmen.
Die mit ihm übereinstimmen, wo das alles irgendwie passt, wo und wissenschaftlich übersetzt heißt das Kohärenz.
Also dein Lieblingswort.
Und zwar nicht so sehr, dass man den Zustand der Kohärenz erreicht, das ist ja fast unmöglich.
Ja,
also sondern nicht nur fast unmöglich, das ist unmöglich, mit für ein Lebewesen völlig kohärent zu sein, weil Lebewesen immer gestört werden müssen, damit sie auch lebendig bleiben, sonst wären sie ja tot.
Also immer eigentlich dieser Prozess von etwas kohärenter machen.
Genau. Dass das und dieses Gefühl haben Glück. Manche Menschen. Manche Menschen haben das Gefühl, dass sie in einer Welt leben, in der sie immer wieder in der Lage sind, das, was sie belastet, was auf sie, in sie eindringt, was Inkohärenzen erzeugt, dass sie durch eine eigene Leistung in der Lage sind, das wieder kohärenter zu machen. Und da gibt es welche, die haben richtig ein irres Kohärenzgefühl.
Ja.
Und das, das hat man vor allen Dingen dann, wenn die drei sogenannten salutogenetischen Grundregeln erfüllt sind.
Übersetzt hieße das Saluto, ist also die Gesundheit, und Geneo heißt machen, also entstehen lassen. Ja. Wie entsteht Gesundheit?
Das ist immer so eine Lehre davon, wie man wieder gesund wird. Gibt es auch erst seit 20, 30 Jahren. Aaron Antonovsky war das, Salutogenese-Konzept. Was wir seit 100 Jahren und mehr haben, ist ein Pathogenese-Konzept. Das heißt, wir haben uns intensiv damit beschäftigt, wie es kaputt geht. Und jetzt fangen wir erst langsam an, uns zu fragen, wie es wieder aufgebaut werden kann. Und diese drei salutogenetischen Grundregeln sind relativ banal, aber wenn man dann genauer hinguckt, nicht so ganz banal umzusetzen. Die erste heißt Verstehbarkeit. Man müsste in einer Welt leben, in der alles, was da passiert, wo man das versteht.
Okay.
Da kann man sagen,
also in die Kohärenz kommt, glaube ich, keiner von uns. Also in
die
absolute.
Ja, aber die Nonnen, wenn man jetzt mal, es geht ja auch nicht darum, wie wir das beurteilen. Wir würden sagen, die Nonnen verstehen ja von Tuten und Blasen nichts, aber das geht nicht darum, das ist ja das Hirn der Nonnen. Und deshalb muss man jetzt fragen, wie fühlen das die Nonnen? Wie erleben das die Nonnen? Und in deren Welt im Nonnenkloster ist alles, was da passiert, verstehbar.
Okay.
Wunderbar.
Ja.
Und jetzt nützt es aber immer noch nichts, wenn man was verstanden hat, wenn man es nicht auch anschließend gestalten kann. Also was soll ich nicht nur einfach partizipieren, sondern ich muss auch in der Lage sein, das, was ich verstanden habe, so zu bearbeiten, so zu bearbeiten, dass ich das Gefühl habe, dass ich als Subjekt Gestalter dieses Lebens bin, auch meines eigenen Lebens. So, und wenn wir uns jetzt draußen in der realen Welt umgucken, brauchst du nur einmal die Abendnachrichten anzugucken. Du verstehst nichts, und wenn du was verstehst, kannst es nicht gestalten, weil du kannst keinen Einfluss auf diesen ganzen
Bereich. Also dieses ist so eine Art Grundgefühl, das dauernd eigentlich
damit hast du das Gefühl, da kannst du kein richtiges Kohärenzgefühl kriegen. Die Nonnen, die verstehen, was da abläuft, und die können das auch gestalten. Und wenn wir 100-mal sagen, das hilft dann nichts, wenn die morgens um 4 beten gehen. Die haben das Gefühl, dass sie jetzt hier was Wichtiges tun und dass sie für die Welt beten und dass sie die Welt besser machen. Also erledigt. Die haben ein richtiges, gutes Kohärenzgefühl, weil sie verstehen, was los ist, weil sie gestalten können, was sie verstanden haben. Und drittens, das muss auch irgendwo sinnvoll sein. Also Sinnhaftigkeit wäre das Dritte, und das haben die Nonnen auch. Und wir haben das natürlich nicht. Das nützt nichts, wenn du hier was verstanden hast, es gestalten kannst und es dir dann wie Blödsinn vorkommt.
Ja.
Und jetzt, ist ungefähr, und jetzt haben wir umrissen, woran wir leiden in dieser gegenwärtigen Welt. Also wir machen uns das Leben gegenseitig schwer, wir rauben uns gegenseitig die Freude. Wir haben eine Welt geschaffen, in der unser Zusammenleben nicht davon geprägt ist, dass wir einander helfen, sondern wo einer auf Kosten der anderen versucht, sich durchzusetzen. Und wenn man älter wird, hat man auch dann nicht mehr das Gefühl, dass man da gebraucht wird.
Ja.
Also man versteht immer weniger und man kann immer weniger gestalten. Man wird ja dann sogar ausgeschieden aus dem gesellschaftlichen Prozess in irgendwelche
Refugien. Gut, das ist eine Goldgrube, ja, für Konzerne mittlerweile, Altenheime.
Ja, ne? das ist dann auch nochmal
noch ein Punkt,
dass es da auch durchaus auch noch daran sich Geld verdienen lässt. Das ist aber noch nicht so, das glaube ich, das könnte man noch verändern. Und sinnvoll kann einem, ich habe wenig ältere Menschen erlebt im Altersheim, die das sinnvoll fanden, dieses Leben, was sie da jetzt führen.
Ja.
Und das heißt, es ist ein zutiefst schmerzliches Gefühl, was man da hat, wenn man hier älter wird, weil man irgendwie das Gefühl hat, man ist jetzt auch nutzlos. Also es braucht einen keiner mehr.
Früher war es die Oma fürs Grobe. Die Kartoffeln geschält hat und aber mittendrin dabei war.
Ne? Das ist ja auch, es gibt ja viele Altersforscher, die sich mit der Frage beschäftigen, warum Menschen überhaupt so alt werden. Es gibt ja nicht so sehr viele Spezies, die nach der Reproduktionsphase noch so lange leben. Also das muss ja sozusagen auch biologisch irgendeinen Sinn machen, wenn man die Leute nach der Reproduktion noch so lange lebt. Eine Eintagsfliege macht Reproduktion und Schluss ist.
Doppelt so lange.
Und
ne?
Elefanten haben auch so ein langes Leben nach der Reproduktionsphase. Mhm. Und die Antwort darauf ist offenkundig, die Alten werden gebraucht. Das sind lernfähige Spezies, die sich sozusagen erst in der Gemeinschaft ein Wissen aneignen müssen. Man könnte auch sagen Kultur. Mhm. Und die Träger dieses Wissens und dieser Erfahrungen, das sind die Alten.
Ja.
Und die können das dann an die Jungen weitergeben. Wenn die zu früh sterben würden, würden sich die Jungen verlaufen.
Und, aber wenn man sieht, wie viele Leute in noch Altersheime gehen, werden sie sozusagen separiert rausgenommen. Also dieser Austausch, der Bindungsforscher Neufeld hat das ja auch gesagt, in den letzten 50 Jahren ist diese intergenerative Austausch abhanden gekommen, dass die Jugendlichen sich nur noch in Peergroups bewegen oder so, wie auch immer, die Entfernung zu den Alten einfach zu groß ist. Und, beide leiden eigentlich drunter.
Da muss man dann, das sicherlich ist, also ist eine ziemliche Fehlentwicklung, aber da müssen wir, um die zu verstehen, müssen wir wieder gucken, warum das so passiert ist. Mhm. Das wird auch nicht so bleiben können, aber im Augenblick haben wir halt die Situation, dass es so entstanden ist und dass eben in unserer gegenwärtigen Welt wir der Meinung sind, dass die Alten nicht mehr so richtig gebraucht werden. Ja. Weil das hat was mit Bedeutsamkeiten zu tun. Wir finden es bedeutsamer, also Sachen zu tun, die damit nicht so viel zu tun haben. Wir finden es auch manchmal bedeutsamer, deren Erfahrungen gar nicht haben zu wollen. Mhm. Also das ist schon eine schwierige Entwicklung und die hängt ein bisschen damit zusammen, dass unsere ganze Gesellschaft in dieser westlichen Welt dazu neigt, dass alles separiert wird voneinander.
Ja.
Also
und zwar auf allen
Ebenen, zerfallen ja nicht nur, zerfallen ja nicht nur Familien und solche sozialen Strukturen. In den Kommunen, also in Städten und Gemeinden geht es ja auch ganz eigenartig zu, lauter unterschiedliche Interessensverbände, die da alle gegeneinander streiten. In der Wirtschaft ist auch nichts anderes. Das ist ja eigentlich sozusagen Grundlage
unseres Wirtschaftssystems. Keine Volkswirtschaft
mehr. Es geht nur noch darum, wer am effizientesten, den größten Mehrwert macht. Und so haben wir als eine Welt geschaffen, in der wir das nicht mehr so sehr bedeutsam finden, was an Erfahrungen von den Alten auf die Jungen gegeben werden kann. Mhm. Und damit sind die sozusagen aus dem lebendigen Lebensprozess ausgeschieden. Nicht aber die Nonnen. So, und jetzt machen uns die Nonnen vor, dass man keine Demenz kriegt.
Und wenn man
wir uns nun für besonders schlau halten und sagen, die Nonnen sind aber blöd, ganz, machen ja nichts Vernünftiges und ziehen sich da ins Kloster zurück. Wir müssen jetzt auf einmal angucken, dass die keine Demenz kriegen. Wir müssen uns fragen, was wir nun eigentlich hier falsch gemacht haben. Mhm. Und jetzt wird es erst richtig interessant, weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt hier draußen Nonnenklöster aufmachen und alle ins Kloster gehen.
Das ist ja jetzt der spannende
Transfer. Die Frage heißt, wie kriegen wir denn das hin? Weil das ist natürlich auch nicht die optimale Variante, was die nutzt. Hilft ihnen zwar, aber es ist nicht optimal, weil es ist schon so, dass das eine sehr, hinter den Klostermauern ist das sehr begrenzt. Das ist eine sehr enge Welt. Mhm. Das heißt, die verstehen dann zwar alles, aber es ist auch nicht viel, was bis dorthin vordringt.
Ja.
Und die lassen auch nicht viel rein in diese Welt. Mhm. Also das heißt, für uns ist das langfristig ist das keine Option. In einer sich globalisierenden und immer komplexer werdenden Welt kann es keine Lösung sein, dass man sich in ein Kloster zurückzieht und so tut, als ob der Rest der Welt nicht da ist. Dann ist man schnell überholt. Das ist ja jetzt auch den Nonnen passiert. Das waren ja nicht ohne Grund so viele Alte, weil eben kaum noch ein junges Mädchen in so ein Kloster eintritt. Mhm. Das heißt, das ist eine aussterbende Lösung. Mhm. Die wird es auch nicht mehr so sehr lange geben, fürchte ich. Und was wir jetzt überlegen müssen, ist, wie kriegen wir dieses Leben, was wir miteinander führen, in unseren Städten und Gemeinden, in den Familien, ja, in den Hausgemeinschaften, an der Arbeit, in der Schule, wie kriegen wir das so organisiert, dass die neuroplastischen Botenstoffe häufiger mal ausgeschüttet werden, damit ja, das Hirn sozusagen auch wirklich diese Plastizität behält und diese Umbaufähigkeit, die notwendig ist, damit, wenn hier was wegfällt, dass es möglicherweise hier wieder aufgebaut werden kann.
Aber im Prinzip ist es noch eine mechanistische, ja, materialistische Anschauung. Denn du hast, glaube ich, in dem gleichen Vortrag damals, Anleitung für Behördenbenutzer, Gelassenheit hilft, von einem Experiment mit den Küchenschaben erzählt. Und zwar, dass man sie in Wasser und dann
man kann ihnen das Hirn entfernen und trotzdem lernen sie noch.
Genau. Was. Ne, auf einmal im Vorfeld wurde schon dekapitiert, also das Gehirn weggenommen und die haben trotzdem gelernt. Weil mir fällt ein, meine Frau war Physiotherapeutin und hat einen Jungen behandelt mit einer sogenannten Anencephalie. Also die Ärzte wollten das Kind sterben lassen und die Mutter hat gesagt, nein, das kommt durch. Und meine Frau hat die über mehrere Jahre begleitet, also Kinderbeobachtertherapeutin und so. Als ich den mit 16 wieder traf, das war 10 Jahre her, der wusste noch die Vornamen meiner Kinder. Und seine Mutter hat gesagt, alles, was der je in seinem Leben gefragt hat, hat er behalten. Der Kerl hat einen Hydrocephalus. Ja, das Gehirn ist schaumartig, kann man als schaumartigen Gebilde da oben bezeichnen. Dann frage ich mich doch, bitteschön, ja, was ist denn da noch, wenn fast kein, also Anencephalie heißt eigentlich kein Gehirn, also ein bisschen mehr als Mikrocephalus. Wenn das so ist und der Kerl trotzdem alle Präsidenten der Erde kennt und jeden Morgen den politischen Teil von der Hannoverschen Allgemeinen liest, womit denken wir denn überhaupt, wenn sogar solche Menschen das schaffen?
Da habe ich nicht so eine Mühe damit. Das gibt ja viele Beispiele, worüber sich dann die Neurologen auch gewundert haben, wo Hirnentwicklungsstörungen aufgetreten sind und wo man auf einmal feststellt, der hat jetzt ein Hirn, das ist ein Drittel so groß wie ein normales Gehirn, kleiner als ein Schimpansengehirn.
Ja.
Und der war aber überhaupt nicht auffällig gewesen. Der hat das ganze Leben hier in Leipzig oder in London oder irgendwo zugebracht und es ist gar niemandem aufgefallen, dass der so ein kleines Hirn hat. Das heißt, es geht nicht um die Größe.
Ja.
Und dann haben sie andere gefunden, die hatten so einen Hydrocephalus. Da ist der Kortex am Ende noch 2 Millimeter dick gewesen.
Ja.
Aber das hat gereicht.
Ja.
In diesen 2 Millimetern hat das Hirn alles untergebracht, was da notwendig war. Also es ist schon an eine Struktur gebunden.
Ja.
Nichts damit Schaum.
Ja. Nein,
nur die Struktur ist eben. Unser Hirn ist so beschaffen, dass selbst da, wo wir ihm kaum noch was zutrauen, noch eine Unmenge reinpasst.
Ja.
Und das ist ja dieses Potenzial. Das ist alles viel mehr, als wir denken.
Und es kommt immer auf die Grad der Vernetzung
an. Und nur dieses Potenzial, also dass das dann auch wirklich sich so ausbilden kann, dazu braucht es extrem gute Bedingungen. Also auch dieser kleine Junge hätte das niemals gekonnt, wenn nicht jemand da gewesen wäre, der ihm geholfen hat. Wir haben ja dieses Beispiel mit Trisomie 21. Das wird natürlich, wenn man sich nicht um sie kümmert, landen sie in der Anstalt.
Ja.
Aber wenn man sich um sie kümmert und wenn man ihnen hilft, sich das Wissen der Welt auf ihre Weise anzueignen, dann machen sie Abitur und studieren.
Ja, ja, es gibt sogar Spanien-Lehrer.
Ja,
also das heißt, mittlerweile.
Das heißt, es geht schon, womit wir uns auseinandersetzen müssen, ist nicht, wie man möglichst viel reinkriegt ins Hirn, sondern es geht eher darum, wie man jemandem das Gefühl gibt, dass er jemand ist, der es lernen kann. Der sich immer wieder neu auf das Leben einlässt, und zwar bis ins hohe Alter. Sich jeden Tag wieder auf den nächsten Tag freut, weil es sein kann, dass der nächste Tag noch eine größere Überraschung wird als der letzte.
Ja.
So, und das ist ein Gefühl.
Das
ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl kann man nur entwickeln, wenn man in einer Welt lebt, in der der letzte Tag eben auch schon einer war, der einem so erfüllt in den Schlaf gelassen hat.
Also im Prinzip, du hast ja eine Bemerkung, hast du gesagt, es geht also nicht um degenerierte Hirnareale in erster Linie, sondern es geht um sozusagen verkalkte Vorstellungen. Das heißt, wenn ich, ja, man sagt ja auch bei Rheuma, ne, dass Rheuma häufig in Verbindung damit, dass ein Mensch versteift denkt. Ja, also das Denken und versteifte Glieder, habe ich mal gelesen, ist für mich auch durchaus zumindest als Hypothese, sollte man ihr mal nachgehen. Aber dass unsere Vorstellungen, wenn jemand glaubt und so, guck mal, ich bin jetzt 58, ja, ich komme vom Dorf, früher waren die Leute mit 50 alt. Ja, weil sie dachten, ja, ich weiß jetzt schon alles und jetzt geht's auf die Rente zu oder sonst was. Und heute, meine Güte, ich habe Freunde, die sind 75 und ja, taufrisch, weil sie immer noch sich überraschen lassen wollen.
Ja, da ist eine hübsche Geschichte in diesem Buch drin.
Ja.
Ganz zum Schluss, wenn das stimmt, dass wir durchaus in der Lage sind, auch im hohen Alter unser Leben so zu gestalten, dass wir uns als Gestalter dieses Lebens verstehen und dass wir mit anderen in einer Art und Weise zusammen sind, die uns erfüllt. Mhm. Wenn wir uns auf die Überraschung des Lebens jeden Tag neu einlassen, dann dürfte man keine Demenz kriegen.
Nee.
Ja, so, also jetzt mal einfach so dahergesagt.
Würde ich als These sofort
und jetzt wird was Interessantes sichtbar in den jüngsten Studien über die Demenzhäufigkeiten. Mhm. In USA und England stellen die fest, die Häufigkeit von Demenz in dieser Altersgruppe, meinetwegen zwischen 60 und 70,
nimmt ab.
Das heißt,
es ist schon ein
Prozess. Wir sind schon in dem gegenläufigen Prozess. Das heißt, diejenigen, die früher zwischen 60 und 70 Demenz gekriegt hatten, die hatten auch wirklich ein anderes Altwerden als wir.
Ja.
Das heißt, die sind durch den Krieg gegangen. Die haben schwerstes Leid erfahren, die
traumatisiert, haben
Traumatisierungen, die haben sich noch viel mehr als Objekt erlebt, die hatten wenig zu gestalten und im Alter sind sie, wie du das berichtet, mit 50 eigentlich ausgeschieden worden aus dem Prozess. Und da ist es nicht so verwunderlich, dass da die Demenzraten immer weiter in die Höhe gegangen sind. Wenn man jetzt mal ein bisschen, das mache ich ja gerne, Wandern oder Radfahren macht, das war noch nie so voll auf diesen Radfahrwegen und auf den Wanderwegen von lauter alten Leuten.
Ja.
Also da, und im Ehrenamt sind sie tätig. Und gestern war ich hier in Leipzig in der Tanzschule. Da waren lauter Ältere, die haben da noch mal getanzt miteinander. Das heißt, da gibt es auf einmal so viele Möglichkeiten, wo man als älterer Mensch wieder zum Gestalter seines eigenen Lebens werden kann, dass in der Summe im Durchschnitt jetzt auf einmal die Demenzhäufigkeiten wieder abnehmen. Das heißt, wir haben es im Griff. Also wir sind schon auf einem guten Weg und was uns vielleicht daran hindert, ist eben, dass es immer noch weiter verbreitet wird, diese komische Vorstellung, dass man da nichts tun könne.
Ja.
Na, nun ist es richtig, dass der Einzelne, der schon dement geworden ist, da ist natürlich jetzt schwer, dem zu helfen, nochmal diese salutogenetischen Grundregeln zu erfüllen. Das heißt, der versteht ja dann schon nicht mehr viel, gestalten kann er auch nicht mehr viel und sinnvoll erscheint ihm das auch nicht mehr. Das ist, also da würde ich mir jetzt nicht zutrauen, dem zu sagen, da könnte noch mal was sprießen. Deshalb heißt das auch, bevor es zu spät ist, die Selbstheilungskräfte aktivieren. Wenn man dann wirklich schon durch ist, dann ist es passiert und dann läuft man dann sehr schnell Gefahr, dass man dann sagt, na guck mal, da hat er auch ein Leben geführt mit dem. Ne? Also, und deshalb ist es auch an dieser Stelle wichtig, dass man nochmal deutlich sagt, das ist keine individuelle Geschichte. Mhm. Wir kriegen hier nicht Demenz, weil ein einzelner Mensch auf sich nicht aufgepasst hat, sondern wir leben in einer Gesellschaft, in der keiner auf den anderen aufpasst, in der wir alle aneinander vorbeilaufen. Und wenn überhaupt jemand Schuld daran hat, dass jemand Demenz kriegt, dann sind wir das alle. Und die Art und Weise, wie wir unser Leben im Augenblick gestaltet haben, und da möchte ich auch...
Separation?
Das soll dann der Sinn dieses Buches ist dann eigentlich auch zu sagen, wir könnten das anders.
Ja.
Aber dann müssten wir unser Zusammenleben anders gestalten. Da müssten wir wieder Hausgemeinschaften haben, wo sich die Leute verstehen. Da müsste man in Kommunen leben, wo das Leben Freude macht, wo
also jeder Quartier, gebraucht wird.
Das Quartier braucht... In Stadtteilen, wo richtig was los ist und wo auch jung und alt zusammenkommt und gemeinsam dort irgendein Anliegen verfolgt. Es müsste an der Arbeit so sein, dass man das Gefühl hat, dass man dort gebraucht wird.
Und
dass das, was man da tut, auch sinnvoll ist.
Ja.
Also nur alleine für Geld arbeiten ist natürlich eine sonderbare Motivation. Ja. Also müsste man irgendwie auch das Gefühl von Erfüllung haben. Es müsste einen glücklich machen, dass man dabei ist.
Ja.
Und dann würde immer, wenn man so ein Gefühl hat, jetzt komme ich mit diesen emotionalen Begriffen, dann würden im Hirn diese emotionalen Bereiche aktiviert und dann würden diese neuroplastischen Botenstoffe ausgeschüttet und die würden dafür sorgen, dass Nervenzellen eben nochmal angeregt werden, so ein Fortsatz auszuwachsen, eine neue Verknüpfung zu machen. Und dann könnte das sein, dass wir in der Lage sind, das in unser Zusammenleben so zu verändern, dass über die Jahre hinweg immer weniger Menschen eine Demenz bekommen. Das ist natürlich eine andere Perspektive als die, die uns bisher an die Wand gemalt worden ist. Und wo dann eigentlich auch jetzt schon für die nächsten 20 Jahre geplant worden ist, wie viele Demenzkliniken wir brauchen. Also genau, so kann man, wenn man die Vorstellung hat, dass die Demenz sozusagen unweigerlich jeden befällt, weil sich's abnutzt, kann man nur noch Demenzkliniken bauen und Mittel suchen, um den Abbauprozess aufzuhalten. Wenn man diese Vorstellung jetzt verfolgt, sagt, dann könnte man das Zusammenleben verändern, dann könnte man dafür sorgen, dass Menschen die Lust und die Freude und die Begeisterung am Leben und am eigenen Tätigsein und am Dabeisein.
Also es gibt
nicht verlieren.
Also in meiner Altersgruppe kenne ich im Moment keinen, der die Vorstellung hat, dass er mit 70 oder 75 irgendwo in ein Altersheim geht, sondern dass nicht die Vorstellung eher da ist, Alters-WGs, ja, aber vielleicht am besten noch mit einem Biohof, also wo sie tatsächlich auch noch tätig sind und egal wie viel, ne, aber an etwas beteiligt sind, ja, wo Austausch möglich ist, aber trotzdem auch Rückzugsmöglichkeiten, ja, also nicht in dem Sinne, ne, jetzt ein Massenschlafsaal oder so, schon Rückzug, aber jederzeit zu kommunizieren und sinnvoll tätig zu sein. Sinnvoll tätig zu sein. Ja, in einer Gesellschaft, ne, wo uns suggeriert wird, eure Arbeit werden demnächst Roboter übernehmen, ja, künstliche Intelligenz und sonst was. Wo ist da die Sinnhaftigkeit? Ja, das. Aber die sind jetzt die 68er, ja, die 68er sind jetzt um die 70, 75, ja, und von denen gehen immer weniger in Altersheime. Das heißt, ne, diese Goldgrube, die man da gesehen hat, ich glaube, die wird versiegen. Also, dass unsere Generation sagt, das kommt für mich nicht in Frage, dieses Leben. Ich singe im Altersheim, ja, Volkslieder und sehe, was da für Freude hochkommt, ja, wenn sie aufrecht und scheppern und singen, aber das in den Alltag, ja, das sind Highlights im Monat, aber jeden Tag das Gefühl zu haben, ich bin Teil, ich gehöre zu etwas und meine Eltern waren wirklich eine ganz andere Generation, mein Vater war 12, Jahrgang 12, ich habe immer sonntags morgens erzählt mir von früher, ich habe, ja, Geschichten, ich habe, ja, wirklich an ihren Lippen geklebt. Erzählt mir von früher, ja, wie ihr das Leben damals sozusagen gemeistert habt, so habe ich es nicht
formuliert. Also ich sehe das noch nicht, also optimistisch sehe ich es auch, aber dieses Bild, also es gibt wenig Großeltern, die von ihren Enkelkindern gefragt werden, was das für ein Leben war.
Ja.
Und es gibt auch wenig Großeltern, die da viel erzählen.
Ja.
Also dieser Austausch klappt bis heute noch nicht.
Da gilt es Revitalisierung.
Ja, ja. Es gibt in den Hausgemeinschaften durchaus nicht solche wunderbaren Zustände, dass die alle gemeinsam mal was kochen und sich treffen und sich austauschen. Ja. Und an der Arbeit sieht es auch noch nicht so optimal aus. Es mag sein, dass es in die Richtung geht, aber da ist noch ein ziemlicher Weg zu gehen. Und es sind eben im Augenblick nur besondere Schichten. Das hat mit Beruf gar nichts zu tun. Da wird dann immer gesagt, das hängt mit der Bildung zusammen. Es gibt genügend Professoren, die auch.
Ja, mit Timmern.
Wer auch immer.
Nicht Timmern, der Vater.
Wer auch immer. Es gibt eben Menschen, die.
Walter Jens.
Gut funktioniert haben.
Ja.
Und die zum Teil auch großartige Sachen gemacht haben und dann trotzdem die Demenz gekriegt haben. Deshalb heißt die entscheidende Frage nicht so sehr, ob man jetzt gut funktioniert hat und ob man alles geleistet hat, was diese Gesellschaft von einem erwartet, sondern ob man Freude am Leben gehabt hat.
Darum geht's.
Und das ist eben nicht so das, was man so offiziell misst und wo man dann die richtigen Fragen stellen könnte. Weil wenn wir sagen, woher kommt denn diese Freude am Leben? Das ist nun jetzt, da bin ich jetzt ganz zu Hause als Biologe, weil ich habe mal ein Buch geschrieben über die Freude am Lernen. Und da ist mir was ganz Verrücktes aufgefallen, nämlich, dass man ja gar nicht unbedingt ein Gehirn braucht, um was zu lernen. Also jetzt die neuesten Untersuchungen zeigen uns, dass auch Erbsenpflanzen etwas lernen können. Zum Beispiel zum Licht hinzuwachsen, wenn da gar kein Licht mehr ist, nur weil sie dort von dort angepustet werden. Das ist eine Konditionierung, ähnlich wie mit den Pavlovschen Hunden.
Ja.
Das heißt, die Erbsenpflanze kann was lernen, ein Einzeller kann auch was lernen. Und um das jetzt auf die Spitze zu treiben, das ist wahrscheinlich so, dass das ganze Leben, also dass alles, was lebendig ist, nur deshalb lebendig ist, weil es lernfähig ist.
Ja.
Und dann wäre Lernfähigkeit ein Grundmerkmal des Lebendigen. Und dann würde das heißen, wenn ich einem anderen Menschen die Lust am Lernen versaue.
Und das geschieht in der Schule, meine Güte.
Dann versaue ich ihm auch die Lust am Leben.
Bah.
So, und damit sind wir jetzt an dem eigentlichen Inhalt, also dieses Buches, weil das geht hier schon ein bisschen tiefer. Das geht nicht darum, dass wir jetzt hier eine neue Vorstellung von Demenz machen.
Nein.
Sondern wenn wir sie wirklich umsetzen wollten, müssten wir bis in die Kindergärten hinunter uns fragen, wie wir es schaffen, dass wir aus dieser Effizienz- und Funktionalisierungsfalle herauskommen. Also es gibt ja jetzt immer noch genügend Eltern, die da meinen, es käme darauf an, dass sie ihrem Sprössling da nun alle möglichen Fördermaßnahmen angedeihen lassen. Das kann man auch machen, aber das ist natürlich dann auf einmal nicht mehr so ganz hilfreich, wenn man sich fragt, ist denn das, was der da alles jetzt in diesem Förderunterricht macht, dienlich dafür, dass der seine Freude am eigenen Entdecken und am eigenen Gestalten auch weiter gefördert bekommt.
Ja.
Weil am Anfang ist es ja mal da. Mhm. Mhm. Und das, was wir beobachten, ist eben, dass wir durch die Art, wie wir leben und durch die Vorstellungen, die wir verfolgen, andere zu Objekten machen unserer Vorstellung. Dann sagen wir denen, wie es zu gehen hat. Und was sie noch zu machen haben. Und bei den Kindern übernehmen wir das gleich selbst und melden die für diese ganzen Kurse an, in bester Absicht, aber eben mit einem kurzen Blick. Und der kurze Blick heißt, möglicherweise kommt es gar nicht darauf an, dass ein Kind jetzt also diese ganzen Musikinstrumente beherrscht und auch noch den Yoga-Kurs mitgemacht hat und das Tai Chi und auch noch schon mal Golf spielen
lernt. Lass einfach spielen!
Ja, lass sie spielen, aber das ist jetzt schön gesagt. Jetzt nimm mal eine Gruppe von Fünfjährigen oder wenn sie schon in der Schule sind und lass die mal einfach spielen. Weißt du, was die machen? Die holen alle ihr Smartphone raus. Das heißt, die können auch schon gar nicht mehr spielen. Das, was wir da so locker daher sagen, ist im Prinzip schon weitgehend verkümmert. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir uns noch mal fragen, was tun wir da überhaupt und wie können wir verhindern, dass Menschen in so eine Entwicklung geraten, vor allen Dingen auch die Kinder, die wir begleiten, die dazu führt, dass die da so ein paar Einbahnstraßen im Hirn haben, die dann auch noch dazu führen,
Autobahn werden.
Noch nicht mal mehr, und dann können die noch nicht mehr spielen, weil sie immer nur in ihrem Effizienzdenken sind und schon wieder irgendwas haben. Und dann haben wir ganz viele, die ihre Grundbedürfnisse nicht gestillt bekommen. Also das Grundbedürfnis eines Kindes ist,
wahrgenommen werden.
Schön prosaisch gesagt, bedingungslos geliebt zu werden. Das darf auch jedes Kind haben, dieses Bedürfnis. Weil dieses heißt ja nichts anderes, als dass ich erlebe als Kind, dass ich so, wie ich bin, richtig bin und dass mich jemand so, wie ich bin, annimmt. Und ich mich nicht anstrengen muss, damit ich endlich gesehen werde und Bedeutung gewinne, sondern dass ich durch meine bloße Existenz bedeutsam genug bin.
Genau.
Frage ich, man kann sich jetzt mal, die Zuschauer können sich ja fragen, wie viel Prozent unserer Bevölkerung wird dieses Gefühl gehabt haben? Ja.
Als Michael Jackson hat mal so eine 10 Gebote für Kinderrechte und da hat er sozusagen das Recht darauf, nicht mit den Abendnachrichten in Konkurrenz treten zu müssen, um eine gute Nacht Geschichte erzählt zu bekommen, dass ich geliebt werde, auch wenn mein Gesicht nicht nur meiner Mutter gefällt. Also was weiß ich, irgendwelche Deformationen. Also dieses einfach angenommen werden, weil ich da bin.
Ja,
und
das ist eben, wenn man das schon als Gebote hinschreiben muss, ist es schon vorbei.
Ja,
weil jemand, der das so auflisten muss, der spürt es nicht. Also wenn Michael Jackson das gespürt hätte.
Der hat gelitten in seiner Kindheit ohne Ende.
Eben, der kann es nur deshalb aufschreiben, weil es sozusagen, er hat es dann erkannt und er hat seine Sehnsucht aufgeschrieben, wie es hätte sein sollen.
Ja.
Und was wir aber erreichen müssten, ist, dass das ein Kind erlebt.
Ja. Ja?
Und das ist, das spürt. Und dann, wenn Kinder nicht zu Objekten gemacht werden, also wenn ein Mensch das Glück hat, mit anderen aufzuwachsen, unter Bedingungen, wo er nicht zum Objekt gemacht wird, zum Objekt der Erwartungen, der Vorstellungen, der klugen Ratschläge, der Belehrungen, der Messungen und Kontrollen und Evaluationen und Maßnahmen und Anordnungen. Also wenn ein Mensch so ein Glück hat, dass er nicht von anderen so behandelt wird, dann bleibt er in seiner Entdecker- und Gestaltungslust. Dann erlebt er sich als Subjekt, weil er ja nie zum Objekt gemacht wird. Und dann geht dieses wunderbare Geschenk, was jeder Mensch mit auf die Welt gebracht hat, nämlich diese Freude am Lernen, dann geht es auch nie wieder weg. Das heißt, wenn die Freude am Lernen verschwindet, dann verschwindet die immer, weil einem das jemand antut, der sie einem raubt. Dadurch, dass er einen zum Objekt seiner Belehrungen, Erwartungen, Bewertungen und so weiter macht. Und das ist das, was wir in der Vergangenheit alle tapfer gelernt haben. Also wie wir andere bewerten, wie wir mit unseren Vorstellungen über andere hinwegziehen, wie wir dann auch sogar uns selbstständig als Objekt unserer eigenen Bewertungen behandeln.
Wollte ich gerade sagen.
Also, und da kann man sich nicht entwickeln. Das heißt, das ist sozusagen die zentrale Möglichkeit oder die häufigste oder die einzige Möglichkeit, wie Menschen sich daran hindern können, in einen wirklich Entwicklungsprozess zu kommen, bei dem sich was entfaltet ist, indem sie sich selbst oder andere zu Objekten machen.
Ja.
Weil Objekte können sie nicht, das ist, als ob ich aus dir ein Auto mache und dann erwarte ich auch nicht, dass und du auch nicht, dass du dann noch
oder, irgendwas entwickeln kannst. Oder umgekehrt, wenn ein Mensch sich selber so annimmt, wie er ist.
Ja, wie kann er das? Wenn er als Kind hatte noch nicht die Möglichkeit. Ja, da ist er so abhängig von den anderen. Das heißt, es sind diejenigen, die sich selbst so annehmen können, wie sie sind, müssen irgendwie das Glück haben, sich nochmal in einem Besinnungsprozess wieder daran zu erinnern, wie das mal gewesen ist, was sie da mal als Zwei- und Dreijährige erlebt haben.
Ich kenne einige, leider leben wir noch wahrscheinlich in einer Welt, wo das Leid, ja, oder das Leiden an etwas so einen Prozess initiieren kann. Sei es jetzt Burnout, sei es Krebs, ja, oder irgendein anderer ein Tumor oder sowas. Ich erlebe das gerade wieder ganz frisch in meinem Umfeld. Wenn Menschen in so eine Krise kommen, Krise heißt Entscheidung, ja, dieses Leben, so wie ich es bisher gelebt habe, will ich nicht mehr. Und dann aber auf den Trichter kommt, mit dann will ich mir ein anderes Leben und damit einen anderen Umgang. Ich habe neulich eine Krebs vor 5-6 Jahren, Brustkrebs, und hat selbst Chemo und sonst was gemacht, aber die strahlte und sagte, ich tue nur noch, was mir gut tut. Also dieses, und hat dabei ein Strahlen auf dem, ich habe früher immer mich verbogen. Ich habe immer, ja, versucht, anderen lieb Kind zu sein und. Also, ja, ich habe mich immer im Prinzip in deine Sprache übersetzt, zum Objekt machen lassen. Und jetzt tue ich nur noch, was mir gut tut. Das heißt, sie hat A, die Verantwortung für sich übernommen, B, ja, sich selber angenommen, so wie sie ist. Und wenn sie eine Ruhepause braucht, dann egal, ob sie sich verabredet hat, jetzt brauche ich meine Ruhe, ich mache mal meine Siesta, wie auch immer. Also diese, dass ein Erwachsener, natürlich ist eine Referenzerfahrung immer gut. Wenn ich einmal das spüre, dass mich jemand liebt, so wie ich bin. Aber vielleicht gelingt uns das auch selber als Erwachsener, ja,
dieses
Urteilen aufgeben.
Es kann sein, aber ich habe auch zu viele Beispiele, wo Menschen dann das tun, was ihnen gut tut.
Ja.
Und das ist falsch. Sie tun sich damit nichts Gutes, weil sie natürlich wieder nur die Vorstellungen verwirklichen, es sei also so schön, dann tun sie sich mal was Gutes und fliegen auf irgendeine Südseeinsel und legen sich da in die Sonne.
Nee, hier geht es um Alltag, vor allen Dingen um Alltag.
Ja,
also die Freude.
Es ist nicht so ganz einfach, dass Menschen sicher sein können, dass das, was sie glauben, was ihnen gut tut, auch wirklich ihnen gut tut. Und deshalb wäre mein Vorschlag, es nicht alleine zu entscheiden. Wenn ich mit einigen anderen zusammen darüber rede, was im Leben wirklich wichtig ist, also zum Beispiel, wenn ich das mit dir mache, dann kriege ich schon doppelt so viel an Denkmöglichkeiten. was mir gut tun könnte. Und manches Absolut. Von dem, was ich bisher gedacht habe, muss ich dann vielleicht in Frage stellen. Anderes ja. kommt neu. Ja. Wenn wir jetzt 5 wären, hätte ich 5-mal so viel.
Ja.
Und deshalb ist es wahrscheinlich für uns Menschen günstiger, ja. uns auszutauschen.
Aber
mit,
hallo.
Und zwar nicht mit Gleichgesinnten. Ne? Wenn alle sozusagen Kopien von mir hier um mich rumsessen, käme auch nur wieder einer raus. Und deshalb ist das eben so entscheidend, dass man bis ins hohe Alter diese Offenheit behält, ja. sich mit anderen Menschen, sich auf andere Menschen einzulassen. So. Und das geht aber nicht, wenn ich schon in der Schule gelernt habe, dass ich gegen die anderen kämpfen muss, damit ja. ich mich durchsetzen kann.
Ja.
Dann gehe ich ja in eine Entwicklung hinein, wo ich das ganze Leben versuche, mich vor den anderen zu schützen. Und dann kann ich mich doch gar nicht mit denen austauschen. Und dann komme ich alleine auf irgendwelche verrückten Ideen. Und ja. die sind natürlich immer beschränkt.
Im Prinzip zellbiologisch kann man schreiben, ne, enge Angst, ja, die Grenzen der Zelle permeabel. Die Membran, die Membran, in einem guten Milieu, so der Lippen, da ist die Membran permeabel, da ist sie durchlässig, ja, und wenn ich aber im Stress bin oder in Angst, dann ist sie, ja, nur noch ganz wenig durchlässig, das heißt durchlässig werden. Und die Bereitschaft offensichtlich, auch alte Vorstellungen, alte Denkmuster in Frage zu stellen, ohne dass ich als Mensch dadurch in Frage gestellt wird. Ja, als Kind habe ich immer gedacht, ja. wenn ich kritisiert wurde, dann, dass ich als ganzer Mensch kritisiert werde. Also keine Daseinsberechtigung oder wie auch immer. Und das zu lernen, zu sagen, ein Nein zu meiner Meinung heißt noch lange kein Nein zu meinem Menschsein.
Ja, ich hänge noch ein bisschen an den Lippen, an diesen Zellen, aber das ist jetzt vielleicht nicht so notwendig.
Okay,
Lippen. Ich glaube, es geht nicht darum, dass die Zellen meines Körpers werden nicht dadurch, die Membranen der Zellen meines ja. Körpers werden nicht dadurch an der Permeabilität gehindert, weil ich Angst habe. Sondern okay. weil ich im Hirn eine Vorstellung verfolge, die nicht zu dem passt, was ich mhm. gerne hätte. Und dass eine Diskrepanz entsteht zwischen dem, was ich gerne hätte und dem, was real ist. Mhm. Und das macht mir Angst. Und das bringt im Hirn alles durcheinander.
Ja.
Und das führt dazu, dass auch meine körperliche Regulation nicht mehr richtig funktioniert. Und dass da draußen auch alles durcheinander kommt. Und am Ende schränkt das dann auch die Permeabilität meiner Zellen ein. Aber mhm. die Zelle hat nicht meine Angst abgekriegt, sondern die Folgen meiner Angst auf den Körper.
Okay.
Das muss man schon Gut. auseinanderhalten, weil sonst glaubt man, man könne ja seine Zellen permeabler machen, indem man meditiert.
Okay.
Und das ist in einer gewissen Weise, am Ende der Kette stimmt es wieder, aber da wird mhm. natürlich jeder Naturwissenschaftler sagen, hey, die Zelle hat kein Wahrnehmungsvermögen für das, was du da Angst nennst, mhm. sondern das ist eine Reaktionskette, wo etwas Immaterielles, nämlich Angst, mhm. in etwas Stoffliches umgewandelt wird.
Ja.
Und da unten kommen dann hormonelle oder nennen wir es mal Verschiebungen in der Zusammensetzung der extrazellulären Matrix zustande. Mhm. Und die sind dafür verantwortlich, dass die Zellen dann undurchlässiger werden. Und mhm. das möchte ich gerne, dass das also auch sauber behandelt
wird. Der Naturwissenschaftler.
Wird, sonst laufen wir Gefahr, dass wir ja. irgendwelchen Ideen hinterherrennen und dann wird dann immer so, ja, und jede Zelle meines Körpers spürt die Angst. Ja, nee, anders.
Ja. Okay.
Wichtig ist nicht, dass jede Zelle meines Körpers die Angst spürt, sondern dass ich verstehe, dass die Angst ein wichtiger Hinweis für mich ist, ja. dass ich irgendwie schief unterwegs bin. Mhm. Und dass die Angst mhm. mir helfen will, zu erkennen, dass ich was ändern muss in meinem Leben.
Ja. Ja,
dafür ist die Angst da. Die ist doch nicht dazu da, dass sie uns umbringt und die Zellen impermeabel ja. macht.
Nee.
Hier haben wir so ein Phänomen, wer Angst vor der Demenz hat,
der wird
hätte die Möglichkeit, sein Leben zu ändern.
Ja.
Ne, und dann kann es sein, wenn das jemand macht, dass ihm tatsächlich noch mal im Hirn das eine oder andere sprießt. Mhm. Aber natürlich ist es eben auch so, dass jemand, der das ganze Leben lang nur mit zusammengebissenen Zähnen versucht hat, durchzukommen,
ja.
Dass das nicht so ganz leicht ist für den, aus dieser Haltung herauszufinden. Und jetzt komme ich wieder, aber es würde leichter werden, wenn er noch 3 Freunde hätte mhm. und vielleicht auch ein Enkelkind.
Ja.
Und das säße er auf seinem Schoß und würde sagen, Opa, ja? jetzt erzähl mir doch mal ein bisschen
von früher.
Ja. Von früher oder sing mit mir ein Lied oder geh ja. mit mir in den Wald.
Ja.
Dann könnte es sein, dass selbst ein sehr verkorkster, also ein sehr ver, verknutzelter und sehr...
Der kleine Lord fällt mir da gerade ein.
Ja, dass das so einer, der eigentlich schon sehr festgezurrt ist, dass der plötzlich wieder aufweicht, dass der wieder wach wird, dass das Leben wieder in ihn eindringt, dass der wieder seine emotionalen Bereiche im Hirn in Bewegung bringt und dass dann sogar diese neuroplastischen Botenstoffe ausgeschüttet werden. So, darum geht es. Und da könnten wir uns alle ein bisschen helfen. Also im Augenblick ist es, glaube ich, eher so, dass wir eine Kultur haben, wo wir uns gegenseitig eher reinstürzen in das Elend. Und wir hätten aber die Möglichkeit, uns auch zu helfen. Also das ist die Freiheit, die wir als Menschen haben. Wir können es falsch oder richtig machen. Und jetzt haben wir es, glaube ich, lange genug falsch gemacht. Wir könnten es mal richtiger versuchen.
Finde ich, ist auch an der Zeit. Gerald, ich danke dir für dieses Gespräch und wünsche uns, dass wir Zeugen dieses Wandlungsprozesses sind.
Ist ja schon im Gang.
Ja, ich meine weiterhin. Okay, weiterhin. Herzlichen Dank, Gerald. Liebe Zuschauer, Sie waren Zeugen dieses Gesprächs. Nehmen Sie sich mit, schauen Sie in das Buch und denken Sie nicht daran, an einen blauen Elefanten, wie war das? Nein, es geht nicht darum, Demenz zu verhindern, sondern im Prinzip die Freude, die Lust am Leben, die Lust am Lernen wieder zu entdecken, die Freude an der Kommunikation, des Eingebundenseins, des Gebrauchtwerdens. Jeder von uns hat etwas, was die Gemeinschaft braucht. Gehen Sie auf den Weg und seien auch Sie Zeuge eines Wandlungsprozesses in unserer Gesellschaft, der viel weiter geht, als nur, dass die Altersheime demnächst leer stehen. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal bei Neue Horizonte TV. Tschüss.